Soll ich den Witz nochmal machen? Nee, ne?
Doch, mach.
Endlich.
Nee, ist okay. Ich sag, wann der Schnitt. Ich mach du. Fang an.
Jo, wir sind zurück mit Rap und Klassenkampf, dem roten Podcast aus der Hauptstadt. Oh Gott. Ja, egal. Scheiß drauf.
Hey Leute, ihr hört eine neue Folge Don't Read Theory. Ich bin Aishigül.
Ich bin Live Rand. Und mit uns heute im Studio freue ich mich sehr, den gruseligen Graf, den Streber-Rapper auf Keanu Reeves Café, den Schwuli von ZM, den Conscious Rap Shindy, den Weirdo Rap CEO, Grimm 104, Waldtiere salutieren, begrüßen zu dürfen.
Hi, was für eine Ehre hier zu sein. Schön.
Was für eine Ehre in unserem prächtigen Studio zu dürfen. Du hast wahrscheinlich noch nie in so ein tolles Schwebemikrofon gesprochen.
Also es soll schon mal vorgekommen sein, aber es ist für mich jedes Mal ein Erlebnis, deshalb passt das schon.
Jetzt sitzen wir hier und haben ein Interview mit einem Rapper. Das ist natürlich sehr peinlich für mich. Also weil ich mal intern zu Valentin meinte, ich möchte niemals mit einem Rapper in diesem Podcast sitzen.
Jedes einzelne Deutschrap-Thema habe ich hart erkämpfen müssen. Bin ich auf die Barrikaden gegangen dafür.
Aber dann habe ich mir dein Instagram reingezogen, Grimm.
Ja.
Und ich hatte Respekt vor dir. So banal es klingt, ich hatte Respekt vor deinem Instagram. Ich war so, nobody does it like him. Und das hat meine Neugierde geweckt.
Dankeschön. Darf ich fragen, was ich anders mache als die anderen?
Ich fand deine Reels richtig cool. Und dieses, dass du eingesperrt bist mit deinem komischen Cousin und er zwingt dich, Vampir-Rap zu hören. Und ich finde es immer so ein bisschen gut, wenn ich mag das, wenn die Instagram-Performance immer so leichte, schizophrene, psychotische Züge annimmt.
Ja, Schizogram, finde ich auch immer gut.
Ja, und spätestens nachdem ich meinen ersten Grimm-Song, nämlich Artist Dinner mit dem Crazy Frog, gehört habe, das war das erste Mal, dass ich mir einen Song von dir angehört habe, war ich so, okay, den können wir einladen. Das war wie vor 12 Jahren, war ich so, okay, dieser Allmann ist eine Süßkartoffel und du bist der Rapper, der zu Don't Read Theory kommen darf.
Dankeschön, ich fühle mich geehrt und freue mich hier zu sein.
Pick me Rapper. Was für Musik hörst du gerade, Grimm?
Ich habe gerade das neue Haiti-Ding gehört, Ubilet EP 1, und hatte so 2, 3 Lieder, die ich ziemlich gut fand, oder ein Lied, das ich wirklich sehr, sehr gut fand. Und ansonsten höre ich gerade, gar nicht so viel Musik. Das ist immer so eine blöde Antwort, also so eine blöde Musikerantwort. Ja, Moment, ich muss mich fokussieren auf oder sowas. Aber nee, gerade ist das so das Letzte, was ich so richtig gehört habe. Im Moment merke ich so ein bisschen, irgendwie habe ich mal wieder Bock, Musik mit Instrumenten anzuhören, und habe jetzt irgendwie nach 200 Jahren, nachdem es richtig cool war, habe ich jetzt angefangen, sowas wie Idols oder sowas mal zu hören, und war so, ja, ist schon irgendwie ganz ganz gut. Geese habe ich versucht zu hören, finde ich richtig scheiße, und das ist es jetzt gerade so, was ich irgendwie höre oder wo ich mich so durchtaste. Und ich höre natürlich auch ganz viel, also ich bin nicht so der geborene A&R, ich kann nicht so gut neue Musik entdecken. Mich nervt es immer, wenn mir Leute sagen, das ist echt geil. Also vor 200 Jahren, als alle zu mir gesagt haben, ey, Idols würde mir mal gefallen, das ist cool, die Jungs wissen, wie man rockt, war ich so, auf gar keinen Fall will ich das hören. Und deshalb, ich höre auch gerne sehr lange und sehr viel Musik, die schon lange existiert, sage ich mal so.
Aber bist du so ein Freitags-0-Uhr-Hörer gewesen oder bist du es noch?
Ja, ich bin das tatsächlich so ein bisschen beruflich irgendwie. Also ich gucke, was meine Feinde machen, und scroll mich einmal durch. Aber es ist natürlich auch ein Doomscrolling. Und also genau, Deutschrap brandneu muss ich immer einmal so durchexerzieren irgendwie, und den Release-Radar. Aber ja, also ich mache das mit zunehmend schlechter Laune und denke mir so, Gott, das ist eine dumme Scheiße. Aber ja, das ist natürlich auch eine typische Rapper-Antwort. Deshalb, aber genau, das ist so gerade das, was ich höre. Ein paar neue Sachen, viel alte Sachen.
Ich muss jetzt kurz eine Frage stellen. Was ist ein A&R?
Ein A&R ist bei einem Label Artist in Repertoire. Das ist die Person bei einem Plattenlabel, der sich darum kümmert, dass neue Musik oder neue Künstler und Künstlerinnen rankommen und die bestehenden Künstler und Künstlerinnen neue Musik produzieren. Also So, und das, ich bin nicht so der Talentscout-Typ irgendwie. Okay. Ich habe einen Haufen Leute, die dann später sehr groß geworden sind, habe ich gesagt, no way, das wird nie was mit drin oder so, keine Ahnung. Aber tja, da sollte man sich bei mir nicht so drauf verlassen, ja.
Was für Musik hörst du gerade, Valentin?
Ich habe natürlich die letzten Tage das Album No Country for Old Grin gehört, weil ich das schon mal vorher hören durfte und bin ich ganz begeistert durch die Wohnung gehüpft, wie ein Crazy Frog. Und empfehle allen von euch dieses Album anzuhören, die Vinyl mit, glaube ich, grüner Schallplatte zu bestellen.
Ja, dankeschön. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Spot hier eingeräumt kriege. Guck mal, kaum, es ist wirklich, alle Mauern reißen ein.
Was sobald denkst du, wofür du gezahlt hast, um hier hinzukommen? Stimmt, also bei Don't Be Theory kriegt man auch, wofür man zahlt.
Ja, das stimmt.
Nee, ansonsten habe ich in letzter Zeit viel so traurige Musik gehört. Also ich habe so Julian Baker gehört, ganz viel. Also Julian Baker ist so eine Singer-Songwriterin aus den USA, die auch Teil von Boy Genius, so ein Kollektiv aus drei Singer-Songwriterinnen ist. Und die macht so sehr minimalistische, traurige Musik. Tatsächlich erinnert mich dein Intro vom neuen Album so ein bisschen an den Style von Julian Baker, weil sie fängt auch mit so Gitarre an und dann gibt's noch so ein bisschen Delay- und Effektspuren über die Gitarre und damit baut sich das so auf. Und Schostakowitsch-Phase hatte ich auch irgendwie vor einem Monat. Da habe ich die ganze Zeit nur Schostakowitsch gehört, die Sinfonien. Und ansonsten, um mich morgens aus dem Bett zu prügeln, habe ich immer President gehört, weil ich dachte, da kann man mit guter Laune zur Arbeit gehen. Was hast du so gehört, Aishegül?
Ich wünschte, ich wäre die Person, die super viel neue Musik entdeckt, aber ich bleib viel auf dem Hängen, was ich schon kenne. Und ich habe sehr, sehr viel MF Doom gehört die letzte Zeit. Und dann hast du, wir haben uns auf dieses Interview heute vorbereitet und wir haben über was gesprochen, dann hast du mir den Song Butter Chicken von Grimm geschickt und ich war so, mein Gott, ist das eine Anspielung auf Food von MF Doom? Was könnte ein Track von MF Doom sein?
Also, ich bin nicht der größte MF Doom Fan, ich bin nicht so im so ganz so tief im Werk, ich bin eher so in der Biografie und finde den einen ganz tollen, coolen Künstler, rest in peace. Gibt es einen Song, der Butter Chicken heißt bei ihm?
Oder, nee, aber er hat ja ein ganzes Album.
Ich weiß,
genau,
ja.
Ne? Mit Rap.
Es gibt, also, Mischis. Vielleicht gibt es sogar auf dem Album, das ihr gehört habt, das sind ja 13 Songs, eigentlich sollten es 14 sein, sollte es noch einen Song namens MF Doom geben. Ich guck mal, ob der noch zustande kommt. Jetzt habe ich mich aber schon geoutet, dass ich jetzt nicht so ganz so werksicher bin irgendwie. Nee, ist keine Referenz daran, aber ich appreciate den Hustle natürlich und ich mag auch so dieser Typ des Künstlers und auch so dieser, darum geht's auch auf dem Song, sollte er dann jemals das Licht der Welt erblicken, um dieses sich so festbeißen und immer wieder neu aufstehen. Das klingt jetzt wie Kontra K, aber so meine ich das nicht. Bei MF Doom gibt es ja diesen großen Bruch in der Biografie, der Tod seines Bruders und dann so verschwinden und in irgendwie obdachlos sein und in irgendwelchen Freestyle-Cafés und dann wieder so aufploppen und so der Rapper zu werden. Das finde ich natürlich irgendwie, es ist ja schon fast so eine Hollywood-artige Geschichte irgendwie, die mich natürlich total anspricht. Ja.
Und siehst du dich auch als Rapper?
Hoffentlich nicht.
Ja, das ist die einzig richtige Antwort. Wie gesagt, ich bin nicht so Deutschrap.
Dafür hast du
bei Bushido habe ich aufgehört, Deutschrap zu hören.
Sonnenbank-Flavor ist einfach im Deutschrap nichts mehr passiert.
Also ja, Sonnenbank-Flavor ist rausgekommen und in dem Moment habe ich entschieden, das ist nicht mehr, das ist nicht so meins. Und zwar war ich ja natürlich auch Emo damals und ich hatte so Cousins und die waren halt Bushido-Fans und Hip-Hopper und ich habe halt irgendwie My Chemical Romance und Panic at the Disco gehört und wir haben uns halt immer geärgert, wir haben uns halt nicht verstanden, weil irgendwie war da so, gibt noch nicht mal eine Begründung, aber ja, ich war halt auch auf dem Gymnasium und die waren auf der Hauptschule und keine Ahnung, irgendwie, wir haben in Köln gewohnt und die haben in einer kleinen Stadt bei Köln gewohnt, es war so eine natürliche Feindschaft zwischen uns, wir waren uns nicht ganz geheuer und genau, dieser Style-Change hat das natürlich nochmal zementiert und ich hatte damals hatten wir alle so Blogs, also meine Freundin, das war so vor MySpace oder parallel, wir hatten halt Blogs, so
ja, also
My Life
Blogs oder noch Tumblr?
Nein, Blog, kein Tumblr, das war vor Tumblr.
Also MyBlog und
ja, MyBlog. Und wir waren halt alle irgendwie Emos und hatten halt Chucks und so. Und irgendwie haben meine Cousins diesen Blog gefunden und haben halt angefangen, mich und meine Freundin halt als Emos zu mobben. Und ein Cousin hat dann im Gästebuch geschrieben, ich ficke alle eure Mütter außer Aishegül seine.
Naja, gut, ist doch schön, dass da noch ein paar ethische Grenzen gewahrt wurden.
Genau, und ab dann war ich so, nein, mit dieser Kultur will ich nichts zu tun haben. Nein, aber genau. Aber nichtsdestotrotz.
Es ist immer so lustig, weil manchmal behandeln wir so ein Thema und ich bin dann der Meinung, dass irgendein Deutschrapper ja da schon mal was dazu gesagt hat. Und dann schicke ich den Song auch immer so 3-4 Mal im Prozess, wie wir an dieser Folge arbeiten. Und mit etwas Glück hat ihn Aishigul dann, wenn wir die Folge aufgenommen haben, angehört.
Ja, aber auf jeden Fall, ohne dass ich es groß weiß, würde ich halt so sagen, vielleicht eine Parallele, die ich zwischen MF Doom und dir sehe, wäre so, alle kannten ihn, haben ihn gehört, aber er war immer so in der Peripherie des Mainstreams und hat mit dieser Spannung gearbeitet, dass er ganz viel Respekt, glaube ich, genossen hat von den Industriekollegen, aber immer eine Distanz gewahrt hat und einfach immer zu
Left Field und zu schräg dann doch war.
Ja, zu eigen, zu nicht so marketable. Wir haben ja auch kurz vorhin über das Marketing gesprochen, aber generell, also ist das, ich meine, das ist ja eigentlich auch vielleicht ein bisschen langweilig, drüber zu sprechen, weil das ist das, worüber man irgendwie immer spricht, oder? Die Industrie und das Verhältnis dazu.
Ja, ich habe das Gefühl, ich spreche da ganz schön viel drüber und manchmal nervt mich das auch und manchmal denke ich mir, meine Güte, ich mache schon so Business-to-Business-Musik irgendwie, weil es halt so, also vor allen Dingen interessant, oder also ein Song wie Artist Dinner mit dem Crazy Frog, den ich natürlich total toll und geil und super finde, aber da weiß ich, ja okay, besonders viel 16-Jährige in irgendwelchen Kleinstädten werde ich damit jetzt nicht abholen, weil es halt ein Song ist für Leute, die irgendwie, also die damit was anfangen kann, die mit denen das irgendwie resoniert. Das heißt nicht, dass nicht auch 16-Jährige in irgendeiner Kleinstadt das nicht auch irgendwie cool finden können und auch so zumindest diese Gift und Galle, die da gespuckt wird, irgendwie was mit anfangen können. Manchmal denke ich mir, meine Güte, ich spreche da zu viel drüber irgendwie und ich müsste das eigentlich viel mehr runterdrehen und es wurde mir auch für verschiedenen Kanälen zugetragen, dass irgendwie der Chef von piep, piep, piep. Ich piep's jetzt hier selber. Ich piep's mal selber, dann müsst ihr das nicht machen. Aber der Chef von einem relativ großen Label, das so in seiner grüne Kreis-Story teilt und witzig findet und so weiter und so fort. Mir hat aber auch ein Freund gesagt, ey, willst du nicht die Namen piepsen, weil es gerade so schön chillig in der Musikindustrie und jetzt irgendwie so dieses jetzt wieder so Streit stirren. Ich war dann auch echt so zerfressen wieder von so Angstgedanken und das ist vielleicht auch das Schizophrene daran. Ja, mir macht das Spaß, so darüber mich abzufangen, aber ich will natürlich auch irgendwie lieb gehabt haben und Geld verdienen und war dann auch zwischendurch so, ah ja, was ist jetzt, wenn Zati sauer ist auf mich oder sowas oder keine Ahnung, ich war letztens auf einer Party eingeladen, wo rein theoretisch Zartmann hätte sein können. Und ich dachte, oh, der schlägt mich jetzt zu Brei oder Ritalin oder irgendwie sowas. So einer von diesen, aber waren nicht da und haben es nicht gemacht.
Wenn du das so erzählst, wundert es mich, weil das ist doch irgendwie das, was Deutschrap oder Hip-Hop immer ausgemacht hat. Ja. Und dann wäre meine Frage, ist das, was du machst, Deutschrap? What is it? Oder was ist Deutschrap, wenn man nicht mehr beeft, wenn man keine Names mehr droppt?
Das ist ja so eine deutsche Spezialität irgendwie, wie Grünkohl mit Pinkel. Also ich glaube, in Frankreich heißt Rap Rap und in, keine Ahnung, UK heißt es vielleicht Grime, wenn es Grime ist, aber diese Selbstzuschreibung Deutschrap, das ist ja auch so ein, wie sagt man, ein Neologismus, der, glaube ich, so von einem Juice-Redakteur erfunden wurde, richtig. Ich versuche das immer irgendwie, ja, ich mache Rap, ich bin ein Rapper, so. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, ich mache Deutschrap, weil das, die Assoziationskette ist zu schwer, es klingt so uncool, aber ich mache natürlich deutschsprachigen Rap, klar, ja.
Also dieses Gift und Galle schießen und Namen zu nennen, das hast du ja auch von Anfang an gemacht. Also es war ja zum Beispiel auch bei ZM, da gibt's ja noch diese erste EP, wo ihr dieses Ennis und Ollie-Skit hattet, was es leider online nicht mehr zu finden ist.
Ja, manche sagen so über das Thema leider, aber ja, erzähl mal weiter.
Das heißt ja auch, du hast ja dieses Namensschießen ja auch einfach beibehalten. Also weil da tauchen ja, ich glaube, da kann man auch so eine ganze Galerie machen an Leuten, über die du irgendwann mal geredet hast. Auch Schauspieler, ich glaube Lars Eidinger kam auch irgendwann mal vor.
Nicht bei mir, ist mir so ein bisschen...
Okay, aber so vom...
Ich ihm wahrscheinlich auch.
Also so vom Prinzip gibt es da so eine ganze Collage.
Ja.
Merkst du jetzt vor allem halt irgendwie diese Ängste, weil du jetzt realen Kontakt mit den Leuten hast?
Ja. Voll. Also, keine Ahnung, ne? Das ist dann halt, wenn du so realisierst, also, keine Ahnung, irgendwelche Songs, auf denen ich irgendwie über Sammy Deluxe gerappt habe, die habe ich noch auf dem Dorf gerappt und da waren das für mich völlig entfernte also wie so Götter irgendwie. Und es hatte natürlich auch so ein bisschen, ja schon fast so was magisches Denken oder so Voodoo-artig, wenn ich das nur oft genug ausspreche, dann bringt es mich schon dahin. Und es hat mich auch schon in die ein oder andere irgendwie doofe, unangenehme Situation gebracht, wo dann jemand irgendwie so einen uralten Song oder irgendwie so eine echt ein bisschen unglückliche Twitter-Bio von mir, die ich halt 2009 super edgy fand und alle so, ja, yeah, das ist geil, das ist geil, mach mal. Aber wenn dann jemand sagt, hey, das ist ja voll scheiße, warum schreibst du so eine Scheiße? Und ich dann so denke, ja, auf eine Art stimmt das irgendwie. Und ich will mir eigentlich diese Frechheit wieder erarbeiten und diesen Mut und dieses, es ist auch okay, abgefuckt und angepisst zu sein. Und es ist auch okay, nicht nur die ganze Zeit auf so weiche Ziele herumzuhacken. Also zu sagen, hey, fettes Brot ist echt wack. Das ist so, ja, okay, so, ne? Das ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen langweilig irgendwie, aber da kriegst du natürlich dann von, oh, ich rede mich in Rage.
Alles gut, voll gut.
Wie ich richtig hier hochfahre, von ein paar Leuten kriegt man dann immer noch Beifall, aber das ist mir so ein bisschen zu platt. Und nachdem ich jetzt auch irgendwie so zwei Alben lang echt so ein bisschen besinnlich war und ein bisschen Nabelschau betrieben habe, habe ich auch wieder Lust dazu. Aber habe jetzt auch wieder Angst, dass ich gecancelt werde und alle mich hassen. Und,
aber ja. Das heißt, du würdest sagen, dass Ende der Nacht und
Imperium
waren quasi die besinnlicheren.
Naja, Imperium, da geht's ja, also das ist ja wirklich so, ich will's jetzt auch nicht zu persönlich, aber schon natürlich so, ich werd älter, ich werd Vater und werd irgendwie 30 und irgendwie befindet sich so privat irgendwie meine Welt im Wandel und ich blick so zurück irgendwie, was habe ich denn bis jetzt gemacht? Und Ende der Nacht wollte ich einfach nur zeigen, hey, ich bin auch ein cooler junger Typ, der richtig die Nächte durchmacht. ja, No Country for Old Grimm ist auf jeden Fall, sticht da, glaube ich, so ein bisschen raus.
Aber du hast ja zum Beispiel, deswegen frage ich, weil auf Ende der Nacht ist ja auch dieser Nepo Baby Song,
ja,
wo du ja wirklich einen Namen outcallst von Nepo Babys im Kulturbetrieb und auch live das ja noch untermalst mit deiner Liste, die du in der Hand hast.
Die berühmte Liste,
ja. Die berühmte Liste mit den Nepo Babys.
Für die mir Zahnmann auch nochmal richtig auf die Fresse hauen wird. ich glaube, der ist auch gar kein Nepo Baby, muss ich da rausnehmen aus meiner. Wusstet ihr, dass Zartmann einfach nur die deutsche Übersetzung des Wortes Gentleman sein soll?
Es macht's viel that's sympathischer.
It. That's it. Das ist es. Der zarte Mann.
Ja,
zarte
aber
Mann.
Dann übersetzt man es und dann sollte man sich diese Übersetzung schon auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, aber es it is what it
Außerdem
is.
Außerdem haben wir schon einen Gentleman in Deutschland.
Das stimmt.
Und der war gut so, genug.
Wollte ich gerade auch sagen, das ist doch nicht auch ein Kölner tatsächlich. Ja, da ist doch, ja.
Irgendwann, also bei uns lief morgens immer Funkhaus Europa, was halt heute ja Cosmo ist. Und ich bin mit einfach ganz viel Gentleman groß geworden, bis ich irgendwann verstanden habe, wie krass ich indoktriniert wurde mit Gentleman durch diesen Radiosender. Ich weiß nicht, was Gentleman gewesen wäre in Deutschland ohne Funkhaus Europa beziehungsweise Cosmo.
Aber ich glaube, Gentleman hat es sowieso geschafft, einfach für eine gewisse Zeit kam man nicht an ihm vorbei. Also weil er war ja auch einfach auf jedem Album gab es gefühlt diesen einen Track mit Gentleman-Hook von halt irgendwie so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre Deutschrap. Bester Track davon noch immer noch Widerstand mit Curse, wo Curse sagt, ich bin dagegen, gegen alles zu sein. Doch ich bin gegen so manches, was mir bekannt ist, denn vieles muss ja nicht sein.
Ja, ich kenne ihn auch aus so Freundeskreis-Sachen, da fand ich ihn aber auch immer irgendwie gut. Ich mochte sogar dieses erste Album von dem, wo dieses Damn gone so far away. Also wahrscheinlich auch Dinge, die heute so nicht mehr so ganz durchgehen.
Und er kam dann ja halt eben auch nochmal in dieser Hook von Anma, von den Beginnern, wo die Beginner quasi in Anma mit dem Track, wo sie ihr Comeback irgendwie bekannt gegeben haben, haben sie dann einmal quasi Jizzes in der Hook gehabt, um neben den neuen Hamburger Rap repräsentiert zu haben. Und dann kam direkt danach nochmal eine Gentleman-Hook. Und es war wirklich einfach so, die haben zwei Songs gemacht und konnten sich nicht entscheiden, welche Hooks sie nehmen, haben sie beide nacheinander gemacht.
Jetzt muss ich nochmal auschecken, das habe ich gar nicht mehr. Ich habe nur noch die Jizzes-Hook im Ohr.
Don't Read Theory, wir haben ja auch einen Begriff geprägt, nämlich den Cosmo-Rapper. Die Cosmo-Rapperin, die nur Karriere machen können, weil sie halt auf Cosmo gefeatured werden, weil sie halt irgendwie politisch relevante, weil die so eine tolle Message haben.
Ja, ich weiß schon, ich kann mir schon vorstellen, wie du meinst. Oder ich kann mir einen Haufen Leute, vorstellen, aber ja,
wo die Fans blaue Augen und blonde Haare.
Genau das, ja. Naja, überwiegend, ne? Ich will es jetzt nicht, aber ja.
Ja, ich glaube, Valentin und ich, wir teilen diese Angst. Also wir teilen dieses Bedürfnis, sich diese Frechheit beizubehalten und so dieses Hörner abstoßen, dass es irgendwie nie aufhört.
Ja.
Ich muss halt aber auch sagen, dass ich selbst mit meinen engen Freunden habe ich halt so eine, ich nenne das immer eine produktive Competitiveness. Also so, das ist noch nicht mal so, dass es in meinem engsten Kreis total harmonisch immer zugeht und dass man sich nur total lieb hat, sondern ich denke schon auch, dass ich auf eine Art und Weise mit meinen Freundinnen konkurriere, ohne dass das was Schlechtes ist oder halt, dass ich mich an denen messe. Und was ist dann eigentlich diese Angst vorm Canceln, wenn man eigentlich für sich selber, also weiß ich nicht.
Naja, ich glaube, die Angst ist wahrscheinlich schon irgendwie dieses, ich bin dann doch bei aller Frechheit und sowas, bin ich dann doch schon immer sehr, also aus meinem persönlichen Inneren, ich bin sehr harmoniebedürftig, kann mich nicht lange so gut streiten irgendwie. Also so, ich, es ist natürlich schön, in den, ja, in den leeren Raum zu schießen irgendwie, und dann ist es auch raus. So, ich muss das gar nicht so lange. Ich bin, hab, also bei den wenigsten Leuten irgendwie, auf denen ich mal in einer Line rumgehackt habe, habe ich jetzt ein tiefgehenden Groll irgendwie. Und selbst bei denen ich einen tiefgehenden Groll hatte, war ich dann trotzdem, dass ich, wenn ich der Person dann mal auf einem Festival begegnet bin, dass ich dann trotzdem so versucht habe, hi, das hat aber die Person, die hat's krasser durchgezogen. Shoutouts an Prinz Pi an der Stelle, der die ausgestreckte Hand auf jeden Fall weggeschlagen hat. Ich finde das auch nicht verkehrt. Ich, also im Freundeskreis weiß ich jetzt nicht so genau, weil ich weiß nicht, wie du das meinst. In welchen Sachen bist du Geld verdienen?
Nee, gar nicht. Nee, nicht sowas. Ich glaube eher nur so, ich weiß nicht, andere Leute würden wahrscheinlich sagen, meine Freundinnen inspirieren mich total. Ja. Aber ich sehe es, also für mich ist Inspiration sowas total Passives, wie dass die einfach nur auf mich wirken und ich kriege so einen Glitzerregen auf mich. Und im echten Leben ist es eigentlich nicht so. Ich glaube, daraus entsteht dann aber auch überhaupt so ein Vertrauen, dass man so eigentlich nur, so entsteht irgendwie so voll was Geiles.
Ja, und so kann auch nur was entstehen. Also wenn ich jetzt so irgendwie, ich will jetzt Gott bewahre nicht über Cancel Culture sprechen oder über das gecancelt, aber also wenn man mit seinen Freunden irgendwie in einem Rahmen, der auch irgendwie über dieses, hey, du bist so toll, nein, du bist toll und unsere Meinungen sind immer total deckungsgleich und immer hundertprozentig unproblematisch irgendwie, das finde ich immer ein bisschen langweilig irgendwie. Und genau so passiert halt nicht so viel irgendwie. Also behaupte ich jetzt mal, ja.
Ich glaube, das ist ja auch bei dem Podcast auch einfach extrem so. Weil Eichspiel und ich haben halt beide so Themen, für die interessiert sich die andere Person nicht. Und wenn man aber halt der Meinung ist, aus diesem Thema braucht man jetzt irgendwas, um das große Thema, an dem wir gerade arbeiten, machen zu können, dann ist es schon auch ein Konkurrenzkampf darum, weil es gibt natürlich nur begrenzt Querverweise. So, ich kann nicht alle meine, und dann muss man schon auch überlegen, okay, welche Querverweise sind mir wirklich wichtig?
Ja.
Wie verkaufe ich die auch irgendwie? Und dann ist da natürlich auch ein Konflikt, und dann weiß ich auch, okay, ich kann den besser verkaufen, wenn ich jetzt halt nochmal irgendwie 3 Stunden dieses Buch lese und dann halt irgendwie direkt aus dem Buch zitiere, als halt irgendwie nur so abstrakt drüber rede. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Competitiveness, die kenne ich auch noch irgendwie vom Mucke machen halt. Wenn ich andere Leute auf demselben Beat hatte, dann habe ich mich immer mehr angestrengt, weil ich immer dann irgendwie auch so, also ich wollte schon auf dem Track den besseren Part haben, egal wie sehr ich die andere Person mochte. Ich wollte schon. Ja.
Ich kann das voll nachvollziehen. Ist jetzt ein bisschen davon ab, aber ich hab mal mit Steiger tatsächlich in einem Interview mit der Jungen Welt oder so, einem ZM-Interview, da ging es irgendwie um die Frage, ob es noch Battle-Rap im Kommunismus geben darf. Das habe ich dann auch getwittert. Da sind mir natürlich ein Haufen Links-Twitter-Freaks in die Replies geslidet. Da ist der jetzt der schlimmste aller Tweets. Aber ja, ich mag auch irgendwie diese Kratzigkeit. Die Rap-Kultur ist halt irgendwie immer Wettbewerb und Competition. Und das finde ich auch ganz nach wie vor irgendwie immer noch ganz geil. Ist super ungesund. Das toxischste Arbeitsumfeld, das man sich vorstellen kann, wenn man die ganze Zeit immer nur guckt, was macht der andere und wie werde ich besser als der?
Ja, aber in welchem Arbeitsumfeld machst du das nicht?
Ja, voll.
Also, das hast du ja irgendwie, wenn du eine Friseurin bist und irgendwie gucken musst, welche Schnitttechniken muss ich jetzt lernen, welche Schere benutzt irgendwie meine Konkurrentin, das hast du ja überall, das hast du ja auch bei so sehr Ärzten, ja. Welche Behandlung bietet die, diese Leute an, und das ist dann auch nicht immer, das kannst du natürlich in anderen Berufen, kannst du das natürlich dann immer schön irgendwie kaschieren, weil ich halte mich halt auf dem Stand der Dinge, ich will den besten Service anbieten, aber in der Kunst kannst du es eben nicht so gut kaschieren, als ich will einfach der bessere, beliebtere, coolere Künstler sein. Und ja, ich weiß nicht, ob das...
Naja, Hip-Hop ist, glaube ich, da auch einfach halt ehrlicher. Und wenn man sich auch, also wirklich nochmal, gehen wir zurück in das Jahr 1971
in New York.
Das waren ja Leute, die halt von dem kapitalistischen Wettbewerb ausgeschlossen waren. Die waren in Vierteln, die man komplett hat runterwirtschaften lassen. Es gab sehr wenig Jobs noch irgendwie auch und es war wirklich ein Ausschluss aus dem American Dream, aus dem kapitalistischen Wettbewerb. Und dass die dann einen Wettbewerb entwickeln untereinander, bei dem alle mitmachen können, bei dem die Regeln halt auch klar sind, bei dem es halt auch so...
Bei dem die anderen nicht mitmachen dürfen.
Genau, bei dem die anderen nicht mitmachen dürfen und bei dem dann eben auch diese Regeln klar sind, dass es halt klar ist so, okay, wenn du halt einfach dir so viel Mühe gibst, dass du halt dich auf deinem Kopf drehen kannst, dann bist du halt an deinem Block erstmal der Coole, weil die anderen brauchen halt eine Weile, bis sie das nachmachen können. Und ich glaube... Das macht halt auch im Rap halt diesen Wettbewerb so viel offensichtlicher und dadurch halt auch viel spielerischer, weil man viel mehr auch irgendwie so Lust daran gewinnt, damit so zu spielen und auch irgendwie so Sachen zu machen. Also wenn man sich halt irgendwie anguckt, wie Flair beispielsweise über so Beefs redet, der redet da immer so, ja, das ist halt Business. Aber man sieht ja schon auch, dass es ihm auch schon Spaß macht, sonst würde er nicht sich komplett drauf einlassen, auf irgendwelche Nichtigkeiten.
Ja, voll.
Und genau, aber das ist doch irgendwie auch ein bisschen verloren. Also ich finde das, was du sagst, total interessant, weil ich habe in den letzten Jahren einen Freund in seiner, oder zwei Freunde, einen Freund und eine Freundin in ihrer Selbstständigkeit so begleiten können, von einer GbR in eine GmbH und es wächst und es läuft und die Umsätze sind gut, aber halt auch, und es ist natürlich super hart und es ist ein Hustle und die arbeiten viel mehr als die meisten Altersgenossinnen. Und gleichzeitig ist da so eine Freude da dran und so ein Spaß da dran, der eben nicht nur so, ist es eben nicht das Abziehbild dieses bösen, habgierigen Unternehmers, sondern man braucht ja auch irgendwie diesen Antrieb, besser werden zu wollen.
Voll. Und ich habe das immer als sehr, ist jetzt so ein, habe ich ein Wort, das ich von euch gelernt habe, glaube ich, aber sehr, ja, so lustvoll irgendwie. Und mir macht das einfach auch Spaß. Und ich muss nur echt an mir selber immer aufpassen, dass ich so den Tritt nicht so ganz verliere. Aber ich liebe diese, das ist der Grund, warum ich das noch mache, so, ne? Oder ich glaube, es ist einer der Gründe, warum ich das noch mache, weil es einfach so mir Spaß macht und weil ich da noch diesen Biss habe. Aber ja, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie so, ich habe den Absprung nicht geschafft irgendwie, aber ich glaube, den Absprung nicht schaffen, es macht mir einfach Spaß. Ich kann so das machen, was so für mich immer so ein Kindheits- oder Jugendtraum war irgendwie. Und natürlich verändert sich das und der Glamour geht auch so ein bisschen weg irgendwie und auch so die Wahrnehmung nach außen. Es gibt ja dieses Meme, you're in a band, wenn du mit 20 jemandem erzählst, du spielst in einer Band, dann ist so dieses mit Ende 20 ist so, you're in a band und jetzt bei mir mit, ich sag mal, soliden Mitte 30 ist es schon so, you're in a band und es ist so dieses, keine Ahnung, wenn ich mit anderen Leuten in meiner Altersklasse, die jetzt nicht aus so Jugendkultur zusammenhängen kommen oder also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich auch Vater bin, in der Kita irgendwie solche Gespräche habe, da gibt es das gar, also das ist so voll unvorstellbar und auch, ich glaube auch, die finden das immer so ein bisschen weird und vielleicht sogar ein bisschen peinlich, ist auch in Ordnung. Aber ja, irgendwie macht mir das irgendwie Spaß, ja. Und ich finde das, ich habe ja auch schon irgendwie andere Karriereoptionen in meinem Leben gehabt oder andere Wege hätte einschlagen können und habe immer gemerkt, ja, das finde ich, das macht mir nicht so Spaß und ich mag diese Selbstausbeutung einfach gerne.
Aber was waren das für Karriereoptionen? Ich liebe sowas, diese Alternate Universes, wo du jetzt sein könntest.
Also ich habe nicht richtig studiert, das hätte ich glaube ich nicht hingekriegt. Ich hätte vielleicht jetzt auch quasi auf der anderen Seite irgendwie so Musikindustrie machen können irgendwie. Da habe ich auch eine Ausbildung hin in die Richtung oder im Film sogar vielleicht eher. Also wenn es Musik nicht geben würde, keine Ahnung, wäre ich wahrscheinlich irgendwas, wo irgendwie das Wort sozial davor hängt, irgendwie Sozialarbeiter, Sozialassistent, wahrscheinlich eben, also an meiner Unfähigkeit zu studieren, dann wahrscheinlich eher Sozialassistent, aber irgendwie sowas. Ich komme aus einer Familie, in der jeder mehr oder weniger in einem Sozialberuf arbeitet, also im weitesten Sinne und im engsten Sinne und das wäre es gewesen wahrscheinlich.
Ich finde das ja auch mit dem Punkt Absprung schaffen. Im Endeffekt ist ja auch dieses Absprung schaffen ja auch wirklich einfach dieses Idealisieren von Erwachsenwerden. Es ist so halt zu sagen, ja. So okay, ja. Wenn man mit 16 nicht linksradikal ist, hat man kein Herz. Wenn man mit 30 noch linksradikal ist, hat man keinen Verstand. Und eben, man kann so ein paar Jahre Mucke machen in der Band sein, aber jetzt bist du über 30, jetzt kannst du auch mal irgendwie sinnvolle Sachen machen.
Der Ernst des Lebens.
Das Ernst des Lebens kommt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Im anderen Punkt, ich habe dann auch manchmal so Gefühl, Leute, die in so einem Medienberuf sind, und ich nehme jetzt einfach Rap mit in diesen Medienbranche mit rein, weil ich glaube, es dann doch viele Parallelen gibt. Man labert Quatsch in ein Mikrofon und kriegt dafür Geld. Ich habe das Gefühl, die wollen dann so beweisen, dass sie erwachsen geworden sind und den Absprung geschafft haben, obwohl sie so noch das Gleiche machen wie als Anfang 20-Jährige. Und dann machen sie halt so Erwachsenen-Rap. Oder sie machen halt irgendwie so... ganz abgeklärten, ausgenüchterten Content über die Scheidung, die sie gerade haben, mit ihrer Ex-Frau gemeinsam.
Ich glaube aber, es steckt schon auch vielleicht, also neben diesem, vielleicht finden es einige Leute peinlich, hat zugenommen in den letzten Jahren, vielleicht auch rechtfertigen zu müssen, warum man so einen quote-unquote gesellschaftlich unproduktiven Job macht oder so. Wir müssen ja alles irgendwie monetarisieren, unsere Hobbys, weil alles irgendwie knapp ist. Alle versuchen halt irgendwo noch Kohle reinzubekommen. Ich glaube, ich habe auch momentan, ich verdiene so, also guck halt irgendwie alles, was ich irgendwie zu Geld machen kann, damit halt die Zahl auf dem Konto steigt. Und dadurch kommt dann halt auch sowas wie, ja, ich mache Bildungsarbeit auf in dieser Plattform und deshalb ist es okay. Keine Ahnung, Influencer müssen das dann sagen, nee, ich mache ja noch Bildungsarbeit oder sowas. Und
das war so eine geniale Phase bei Social Media. Ich vermisse sie richtig. Das 2020-Woke, als das so dieses, herrlich, hey. ja.
Und ich glaube, eine Zeit lang haben sich dann so, also inklusive mir, so alle darüber lustig gemacht. Aber mittlerweile sehe ich ja schon, was das, dass das der Ausdruck ist, irgendwie total der verzweifelte Ausdruck, so ey, irgendwie...
Ich muss irgendwie überleben.
Ja, und ich habe halt hier anscheinend irgendwas gefunden. Ich habe eine Art von Kapital und du kannst halt aus 2000 Instagram-Followern Kapital schlagen oder in dem Fall irgendwie 2000 monatlichen Podcast-Hörern. Ja, und dann sieht man sich irgendwie vielleicht gezwungen, das zu rechtfertigen, also gegenüber dann... der Freundin, die 7 Jahre studiert hat und ein Referendariat hinter sich hat und jetzt Lehrerin ist. Und das liegt dann oft manchmal so ein bisschen rum bei dann so Leuten wie uns, dass sie dann solche Berufe sehr doll verklären. Oder dass man sie dann so ein bisschen so ist, nein, ihr seid, also so, ich mache alles, was ihr sagt. Mir ist, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber bei mir ist das auf jeden Fall auch, also ich denke mir so, mit welchem Recht nehme ich mir raus? Jetzt nicht mit den Skills, die ich habe oder mit dem Wissen, das ich so mitbringe, nicht jetzt irgendwie... Lehrerin zum Beispiel zu sein oder eine Krankenpflegerin oder so. Warum? Das ist schon was, was ich mich frage. Anyways. Es geht ja nicht um mich.
Nein, alles gut. Ich hab interessiert zugehört. Ja.
Valentin meinte zu mir, dass du damals mit deiner Konstellation zugezogen maskulin, dass ihr so die linken Rapper wart. Also ich, wie gesagt, ich habe das alles nicht gehört. Ich habe noch
Nein. Ja,
was? Dann macht ihr erstmal.
Es gab.
Okay, sorry, also das hast du so gesagt.
Nee, so genau habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, es gab damals eine Konstellation von Rappern, die irgendwie so die coolen linken Rapper waren, weil die halt nicht wack waren. Also davor.
Das hast du nicht so gesagt. Du hast gesagt, das waren die linken Rapper. Ist okay. Jetzt spezifizierst du es mehr.
Okay. Davor, also so. Ganz lange war ja linker Rap halt einfach schlecht gemacht. Und es waren einfach halt irgendwelche Demo-Parolen über schlechte, abgemischte Beats gebrüllt. Und dann fing das ja so ein bisschen an mit den letzten Solo-Alben von den Antilopen oder dem ersten richtigen Album als Crew nach dem Tod von Nemesis. Dann kam eben euer Album, nicht Alles brennt, sondern das davor.
Naja, Alles brennt war so das war das erste Album und es war so das.
Stimmt.
Politische oder das, ja, sag erstmal, bevor ich mich hier...
Genau, dann kam von euch Alles brennt, dann gab es halt irgendwie mit Use You für Tony Edgar Wasser, gab es quasi halt so irgendwie kluger, früher hätte man Studentenrap gesagt, der dann doch irgendwie auf einmal es möglich gemacht hat, harten Rap auch teilweise zu hören, Rap, der beleidigt, der Punchlines hat, der aber auch von den Beats nach vorne geht, der aber trotzdem halt irgendwie eine Message hat und das war, glaube ich, schon so ein neues Ding, in dem ihr da auch drin wart.
Ja. Soll ich dazu was, also soll ich mich dazu
finde,
verhalten?
Ich finde, wie schockiert du eben warst, als ich das gesagt habe. Dazu will ich eine Positionierung von dir.
Ja, weil es immer so ein bisschen, Jetzt muss ich mich outen. jetzt kriegt ihr den Content.
Confessions.
Ich bin offen. Nee, Spaß.
Ich bin ja kalt.
Ja, genau. Ja, nee. Also,
wenn es nach mir ginge, ja. Dann so, wird das mal so laufen. Schön, ja.
Nee, also, Ich wollte so mein eigenes politisch sein irgendwie in der Musik unterbringen und mein eigenes Links sein und wollte das aber so mit dem Verständnis von, ja, Hip-Hop-Culture und Coolness machen, das ich so mitgebracht habe und hatte immer das Gefühl, ey, die anderen kriegen's nicht hin und ich glaube, wir waren jetzt auch nicht die Einzigen und man muss ja auch da nochmal so KIZ, die das ja schon damals ja noch etwas subtiler als jetzt irgendwie so auf den letzten oder dem letzten Album, wo das ja so sehr klar ist, aber also zumindest Maxim ist ja Kommunist, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, irgendwie ohne den jetzt nahe treten zu wollen. Und ich wollte halt gleichzeitig nicht so diese Kaderschmieden-Musik machen irgendwie und diese, keine Ahnung, diese ätzende, ja so K-Gruppen-Rap und finde auch, das ist uns ganz gut gelungen. Es hat aber immer diese Fallhöhe, dass die Leute da natürlich wollen, dass du das so in, also A, habe ich gemerkt, so radikal wie meine Kunstfigur ist irgendwie, so bin ich ja gar nicht irgendwie. Und das führt dann immer dazu, dass dann irgendwelche Leute von mir jetzt irgendwie einen Aufruf zur Revolution haben wollen und ich druck's so vor mich hin und ich merke so, ich kann das nicht so ganz bedienen, was ihr von mir haben wollt irgendwie. Und ihr seid genauso eine, also nicht ihr, die beide ihr sitzt, sondern also die Leute, die das von mir verlangen, sind genau so eine LARP-Freaks irgendwie, die so ein Thälmann-LARP veranstalten oder was auch immer für ein LARP. Und wir LARPen jetzt irgendwie so uns gegenseitig irgendwie unser Extremistsein vor. Mhm. Und gleichzeitig, ja, einfach auch, ich befürchte, es ist ganz oft so der Weg. Ich muss immer an Tonstein Scherben denken, nicht, dass ich mich jetzt mit denen vergleichen würde, aber so dieses von so einer Szene so erst umarmt und dann erdrückt zu werden irgendwie und jetzt spielt mal für lau und aha, jetzt habt ihr aber das. Hey, Moment mal, ein Feature mit dem ist aber gar nicht cool, ihr wisst schon das, bla bla bla. Und da habe ich dann doch gemerkt, also ja, ich finde irgendwie, also wenn Leute mich nicht kennen und die aber aus so irgendwie linken Zusammenhängen kommen, dann tue ich immer so, als ob ich von nichts eine Ahnung habe und lasse es dann aber trotzdem irgendwie so im Laufe des Gesprächs gerne mal so aufblitzen, dass ich schon ein bisschen was weiß irgendwie. Aber ich merke so, ich will nicht mehr so in, und ich habe auch noch nie in so linksradikalen Szenezusammenhängen stattgefunden, never ever, also ne, das habe ich immer mir, ich habe da mal so reinschauen können und die Musik und die Band hat mir so die Möglichkeit gegeben, mal in der V36 irgendwie mal ein Bier zu trinken oder sowas, aber das hat mich immer outgecreept, wenn das so das Einzige ist, was die Leute irgendwie so haben, das eigene politisch sein und das auch immer so vor sich hertragen müssen irgendwie und da ja.
Du wolltest dein eigenes politisch sein mit reinbringen, aber halt nach den Regeln oder in diese Hip-Hop-Kultur eingebettet. Genau. Was genau bedeutet das? Weil ich glaube, da sehen wir auf jeden Fall auch so Parallelen mit Don't Read Theory drin, aber es läuft natürlich vielleicht andere Regeln.
Ja, die Podcast-Regeln.
Ja, die halt, genau, dann gehen wir zu den Statuten.
Ja.
Ja.
Also, keine Ahnung, mir war die Coolness dann doch immer etwas wichtiger irgendwie. Ne? Das ist natürlich, Coolness ist, gerade wenn man älter wird, eine sehr inflationsbelastete Währung irgendwie. Das kann ich jetzt schon mal an die jungen Hörer und Hörerinnen, man sollte sich nicht nur darauf verlassen, aber es ist so, dass ich das schon wollte, dass man schon erkennt, ey, ich bin kein verkappter Rechtsradikaler wie, jetzt dürft ihr die Namen piepen, please, also oder sowas, so, ne? Der ist natürlich kein richtiger Rechtsradikaler im oder um jetzt mal irgendwas Aktuelleres irgendwie, ne, also rechtsradikal ohne den Rassismus vielleicht irgendwie, der Rest ist dann ja immer mit drin, egal, so, ne? Und wollte so diese eigenen Überzeugungen auch in eine Szene reinbringen, die ich zu diesem Zeitpunkt ja immer auch noch so als so stockreaktionär und konservativ und Schwule haben enge Hosen, Hipster, bla bla bla, also diese ganze Scheiße, wir sprechen jetzt ja auch, also nicht von 2015, als die erste Platte erschien, sondern auch noch von 2000 10, 11, 12, als Hendrik und ich uns zusammengefunden haben irgendwie und so. Und dieses genervt davon, wie verknöchert das teilweise ist, sowohl was die Musik angeht, wo es ja immer noch so sehr reaktionäre Boom-Bap-Entwürfe gab. Und es hat einfach die Leute so schön geärgert. Man konnte die so anpieksen irgendwie. Und für mich, ich habe da heute nochmal drüber nachgedacht, ich habe so dieses, ich konnte auf einmal auf so einen Schatz an Wie-Vergleichen und an Bildern zugreifen, zu denen vorher noch gar nicht so viele Leute Zugriff hatten. Also ich habe diese auf Endlich wieder Krieg, ich bin ein Hipster, Tarnjacke und rote Air, die AK für den Vintage-Look, Retro sowie rote Khmer. Und ich habe heute gedacht, ob ich wohl der erste Mensch in Deutschrap bin, der das Wort rote Khmer in irgendeinem Rap-Song untergebracht hat. Ich vermute schon. Und konnte auf einmal so eine Ästhetik, und da ist dann vielleicht auch so das Problem drin, dass ich da auch ganz stark einfach auf so eine Ästhetik gesetzt habe, ohne dass ich jetzt jeden Inhalt mitgetragen hätte.
Ja.
Kann ich ja auch gar nicht. Ich bin ja auch kein Pol Pot-Anhänger oder sowas. Also so, ne? Aber also jetzt Thema Rote Khmer. Und was war die Frage nochmal?
Ich glaube, das trifft es halt auch.
Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder. Ja, mach.
Ich glaube, das trifft es halt ganz gut, halt zu sagen, so, okay, ich habe zwar so dieses politische Moment, ich habe irgendwie meine linksradikale Zugehörigkeit, aber ich mache halt immer noch Hip-Hop. Also ich weiß halt zum Beispiel, dass ich damals halt dann eben, bevor ich euch kannte, halt so das Kolja-Album Publikumsbeschimpfung, dass ich das auch genau deswegen halt gehört habe, weil der schon recht deutlich gemacht hat, so, okay, der tickt politisch schon so wie ich.
Ja.
Aber der geht halt trotzdem zu Burger King. Und
aber das schließt sich doch nicht aus bei der politischen Gesinnung, ja, oder? Das hat sich doch sogar explizit.
Danach hat sich halt so ein bisschen, ist es so a thing geworden vielleicht.
Ah, okay.
Ich war's davor dann noch nicht so.
Genau, ich glaube, es kam schon danach als dieses.
Das Meme kam dann danach.
Okay, ja. Na gut, sorry.
Da war der gute Collier schon Avantgarde.
Ja, okay.
Nee, aber halt auch wirklich halt auch so dieses. Diese Frustration oder auch dieses Fahrtkosten zu hoch ansetzen, um noch Gewinn zu machen,
ja,
und halt irgendwie so auch so diese eigene Verhangenheit der Szene auch so ein bisschen zu thematisieren, aber auch so ein bisschen halt auch so ein genervt davon sein, genervt dann, dass man die Leute halt anlügen muss, dass die Fahrtkosten höher waren, damit man halt irgendwie nicht nur für Fahrtkosten ins andere Ende von Deutschland fährt und dann nicht mal irgendwie und dann sein Bier selber zahlen muss.
Hm. Er ist politischer Rap, ne? Meinst du jetzt gerade? Ja, es kommt da drauf her.
Ja, ich finde dieses Repertoire an Referenzen, was sich halt plötzlich öffnet, wenn man sich entscheidet, noch was Neues dazu zu holen oder abzuweichen, das finde ich interessant. Und aber auch, ja, wie bedient man sich den Sachen? Also ich glaube, das haben wir auch. Wir lesen ja dann auch teilweise Bücher für unsere Folge und zitieren daraus. Und natürlich bin ich dann keine Expertin darin und kann eine Doktorarbeit vorweisen oder irgendwas, nicht mal ein Seminar dazu. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile in so einer, irgendwie musst du das aber irgendwie so vorweisen.
Ja, so ein Authentizitätsbeweis. Also du musst jetzt, du hast das erzählt, dann zeig ich mal, wie.
Ja, und so eine Curiosity ist irgendwie nicht mal mehr erlaubt, weil, also ich glaube, es ist halt so irgendwie, Leute finden dich dann cool deshalb, weil du diese Referenzen droppst, weil es einfach auch interessant ist, weil es eben Leute vielleicht anfangen, Sachen zu googeln. Also wie viel habe ich irgendwie durch Musik ja auch gelernt irgendwie. Allein wie man sich halt so durch Rap-Samples irgendwie ja auch so ganz neue Musikrichtungen erschließen kann und so weiter. Man profitiert von gut gesetzten Referenzen und wie du sagst, Coolness ist halt eine Währung, Beliebtheit ist halt eine Währung und dann heißt es, okay, wenn du jetzt davon profitierst, dann musst du irgendwie auch dein Zertifikat vorweisen können.
Ja,
und so von der Fernuni Hagen.
Ja. Und vor allem wird dann erwartet, dass du halt dabei bleibst, so. Also dann ist halt, und dann ist halt so, ey, du hast jetzt das und das gemacht, ihr habt jetzt das und das gemacht, warum habt ihr nicht auch das und das gemacht? Und die einfache Antwort ist halt so, nee, weil wir halt keinen Bock hatten.
Ja.
Aber das geht dann nicht mehr, weil dann quasi halt dieser Referenzrahmen, auf den man sich bezieht, zu so einer eigenen Dynamik wird und dann auch eine Verantwortung draus entsteht.
Absolut, das ist ja auch so mit Dingen, die man sagt oder Statements, die man jetzt so mit Anfang, Mitte 20 rappt irgendwie, wo man sich so denkt, ja okay, das habe ich damals gesagt und so empfunden und ich werde aber 10 Jahre später immer noch so daran gemessen und auch so dieses daran messen ist natürlich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das was ich gesagt habe, jetzt wird es ein bisschen hochtrabend, aber es ist halt auch Kunst, es ist halt Musik und es ist irgendwie eine witzige Line und sowas. Also, weiß ich nicht, meine Freunde können mich daran messen, wenn ich sage, hey, ich helfe dir beim Umzug oder ich bin dann und dann zu Hause oder bin dann und dann bei dir. Aber irgendein Freak am Merchstand hat, also das sind auch vielleicht so Fan-Künstler-Beziehungen irgendwie, wenn man so das Gefühl hat, ey, du sprichst doch gerade zu mir, das ist ja genial, also so, ne, du sagst diese Worte nur für mich. Und dann merkst du so, ah, der Künstler ist ja dann doch irgendwie jemand anders. Irgendwann werde ich John Lennon. Ich weiß, das war irgendein Typ, der einfach, Krimi, das verzeih ich dir nicht.
Dass du jetzt Stone Island trägst.
Ja, zum Beispiel. Ja, Stone Island ist das beste Beispiel daran. Ne? Ich habe da so drauf rumgehakt, heute von Kopf bis Fuß Stone Island. Nee, Spaß. Aber der Gürtel ist von Stone Island. Aber ja, tatsächlich. Das. Und da habe ich mir selber noch das Leben so zur Hölle gemacht, weil ich diesen Gürtel hatte und dann auch noch eine Mütze. Und aber so war, ah, ich kann es jetzt nicht machen, weil ich habe ja die Anti-Stone Island-Song gemacht. Und da habe ich richtig lange so mit mir gehadert und irgendwie so überlegt. Und dann war ich auch so, ah ja, scheiß drauf.
Ja.
Ist doch egal. Ja, aber das ist, ich habe da auch einen Dachschaden, was so Realness angeht. Da bin ich auch manchmal so, ja, man muss das dann schon durchziehen und so. Und ja, Thema Hip-Hop-Kultur, was die Teile der Hip-Hop-Kultur, die manchmal so ein bisschen schädlich für die eigene Weiterentwicklung sein können.
Aber ja, da sind wir jetzt irgendwie vielleicht so, eigentlich ist ja alles mittlerweile dann Hip-Hop. Also irgendwie, ja, das war ja auch so eine These, die wir hatten, alles ist Hip-Hop, weil ich kenne das auch, ich weiß nicht, war ja früher, habe ich so die Skinny Jeans irgendwann verteufelt.
Ja.
Und jetzt bin ich so, oh mein Gott, eine Low-Waist Skinny Jeans mit so flachen Ballerinas.
Ja.
So wie Anfang der 2000er, so Gossip Girl Style. Fände ich schon nicht schlecht.
Ja.
Und, so, wow. Und dann muss man halt so ein Referat halten, warum jetzt diese eine Sache, warum diese Kombination, das ist anders. Und irgendwie verliert dann alles so seine Bedeutung.
Ja.
Also das, ich finde das ja auch vor allem, wenn man halt so, wenn ich früher Rap gehört habe, dann saß ich ja auf so einem Dorf in einer Lebensrealität, die nichts mit dem Rap gemeinsam hatte, den ich gehört habe. Ich glaube, dir ging es sehr wahrscheinlich auch ähnlich. So der Rap, den du gehört hast, hat jetzt nichts mit einem wunderschönen Dorf im Norden von Niedersachsen zu tun gehabt. Und das heißt, man nimmt ja dann diese Aussagen wirklich für bare Münze, weil man will ja so cool wie die Leute aus der Stadt, in den meisten Fällen Berlin sein.
Ja.
Also nimmt man das dann für bare Münze. Und ich weiß zum Beispiel noch, wie in der Bravo Hip-Hop wurde Flair nach seinen Lieblings-Gangster-Rap-Alben gefragt.
Ja.
Und das waren nur amerikanische Alben. Und das war aber kurz nach dem Song Neue Deutsche Welle. Und ich war ernsthaft pissed auf Flair, dass er Neue Deutsche Welle gar nicht real ist, weil er sagt, also, dass man kein Ami-Rap hören soll, man soll nur noch Deutsch-Rap hören. Das hat er mir gesagt, soll ich machen. Und jetzt macht er das selber nicht. Und ich war wirklich abgefuckt von Flair 2005.
Ja, solche Reflexe kenne ich ja auch noch und ich habe die auch immer noch mal wieder irgendwie und man kommt ja selber auch nicht raus aus der Falle und also so aus dieser Falle, hey, du hast doch gerade noch das und das gesagt und so und ich kann das jetzt, wenn wir hier so sitzen, kann ich das so schön abstrakt und so abgeklärt irgendwie darüber sprechen, aber natürlich kenne ich das auch und mag's. Es bietet natürlich auch, gerade wenn ich jetzt so über Rap und Konkurrenz und irgendwie andere Rapper, es ist natürlich auch schön viel Angriffsfläche irgendwie, macht halt Spaß, dann so ein bisschen drauf rumzuhacken, hey, du hast doch das und das gesagt und so weiter und so fort.
Aber ich glaube, es ist doch auch so, dass wir machen ja diese Aussagen und diese Lines, wie zum Beispiel, wenn du einen Song gegen Stone Island machst oder ich gegen die...
Kein ganzer Song, ich habe nur zwei Lines.
ich hätte irgendwie einen ganzen Song geil gefunden gegen so eine Marke.
Du, also es gab eine Zeit, da Sido und Savage von Kopf bis Fuß in Stone Island, aber wirklich so ein bisschen einfach mit Kleber beschmiert und einmal durch so einen Stone Island Flagship Store gefallen. Da hätte ich's machen sollen. Jetzt habe ich die Chance verpasst leider. Aber vielleicht hacke ich noch auf Trapstar und Pegador rum, aber die sind glaube ich auch schon wieder out. Deshalb alles gut. Ja.
Ja, oder bei mir halt irgendwie, dass ich dann irgendwann so einen weirdes Abgrenzungsding gegen High-Waist-Hosen oder Skinny Jeans hatte. Aber das sind ja dann eher so Aussagen, die machen wir ja in so einem Bereich, genau wie du auch so meintest, so des Lustvollen. Es macht ja Spaß, sich diese Nonsens-Regeln und Abgrenzungen auszudenken. Ja, man fühlt sich da irgendwie wie so eine Bravo-Redakteurin, wenn man das irgendwie macht.
Ja.
Und dann ist man halt aber so konfrontiert mit diesem, also warum sagst du das? Und dann ist man aber, genau wie du sagst, man ist aber dann nicht konfrontiert mit dieser lustvollen Seite, sondern irgendwie mit dieser bewussten Seite, wo dieser rationalen, die sich halt irgendwie in dieser Gesellschaft bewegen muss und man bekommt diese zwei Seiten irgendwie nicht so zusammen. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen schwierig geworden, weil wenn man so Kunst macht oder auch mit diesem Podcast, wir haben halt irgendwie diese schon noch.
Podcast ist Kunst für mich.
Ja. Nein, aber wir sind ja auch nicht wir beim Podcasten. Also irgendwie, ich habe schon eine Distanz zu.
Doch, für mich ist das einfach nur Therapie.
Ja, ja genau. Und ich habe eine gewisse Distanz zu mir, während ich das mache. Und mir sind andere Dinge im Podcasten. Die Gewichtung ist eine andere, als wenn ich im echten, wenn ich privat mit jemandem spreche. Und also so basically, vielleicht geht das so in Richtung so Werk und Künstler ein bisschen trennen. Ja. Aber es gibt eine Trennung irgendwie zwischen Werk und Künstler. Ob man jetzt das anwendet bei dem anderen, ob das so ist oder nicht. Aber ich glaube, also zumindest bei mir gibt es das. Ist jedem selbst überlassen, ob er diese Trennung irgendwie vollzieht oder nicht. Aber was ich nur so meine ist, heute wird dann beides auch von Seiten der Künstler sehr doll vermischt im Sinne von, ja, Rap ist Therapie, Podcasten ist alles so, ich schütte mein Innerstes aus, alles ist total privat und damit wird auch eben schon auch entgangen, dass man diese Fragen stellen kann, wie, warum hast du das gesagt? Und dann heißt es irgendwie, ja, ich war da in so einer schlechten Phase oder irgendwie, oder man entschuldigt sich dann ganz doll dafür und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das sind so zwei Sphären, unterschiedliche Sphären und deshalb diese Awkwardness, wenn man drauf angesprochen wird, weil, ja.
Ich glaube, diese lustvolle Seite ist ja wirklich halt einfach auch so Versuch, irgendwie sich spielerisch zur Welt zu verhalten. Wenn du dann zum Beispiel Skinny Jeans halt irgendwie so einen Hass entwickelst, dann hat das ja auch damit zu tun, dass halt Skinny Jeans bei einem Milieu beliebt sind, dass du halt auch blöd fandest. So, das kommt ja dann auch irgendwie mit bei. So wie auch irgendwie der Stone Island Hate ja den Ursprung darin hat, dass halt irgendwie komische Leute Stone Island tragen, weil ich glaube, keiner von euch hat ernsthaft mit der konkreten Skinny Jeans, der konkreten Marke irgendein Problem, sondern es geht darum, was für Leute es halt tragen. Und dann versucht man das halt irgendwie so zusammenzubasteln, sich halt irgendwie so in einer eigenen Haltung zur Welt zu entwickeln. Und die ist ja auch super temporär. Die fällt ja halt in dem Moment halt wieder weg, wo sich halt eben so der Stone Island Trend ist vorbei, der Skinny Jeans Trend ist vorbei, auf einmal trägt es nicht mehr jeder. Und auf einmal denkt man sich so, ganz ehrlich, der Gürtel ist einfach schön.
Ja,
ja, ich glaube, das ist ein bisschen schon auch, was du sagst. Also diese Art von Urteil oder Aussagen sind auch sehr weibig und so
voll.
Sehr anfällig für einen Vibe-Shift.
Ja, total. Also voll. Und das ist, glaube ich, dann aber das, was da, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das ist ganz gut zusammengefasst. It's just a vibe. Also, ne, es ist, und es ist so, jetzt sage ich mal ein ganz schlaues, schönes Wort, es ist so ephemer. Es kann auch ganz schnell wieder so zerfallen und zerfliegen, aber es macht mir Spaß, das in dem Augenblick zu sagen. Ich weiß, es wird ein paar Leute ärgern und abfacken irgendwie, aber genau, es ist nur so in meinem Kopf, es ist dann auch schnell wieder gegessen irgendwie und es sind ja teilweise auch wirklich absurde Momentaufnahmen, also das ist, glaube ich, manchmal so schwierig irgendwie zu verstehen, aber die eine Zeile, das Schreiben einer Zeile, das ist ja nur eine Sekunde oder also manchmal, ne, bei manchen Songs habe ich mir mehr Mühe gegeben und ne, jetzt hier diesen Komm und Sieh zum Beispiel, da habe ich wirklich lange dran geknirscht und mir die Zähne ausgebissen, dass so alles on point ist, aber ja, genau, wenn ich auf irgendeinem Rapper rumhacke, dann war ich einfach so, den finde ich im Moment doof. Ich wollte auch,
der
ich habe
halt gejuckt.
Genau, irgendwas hat mich daran gejuckt irgendwie und dann hatte ich Bock, das so, ja, auszusprechen. Ich habe auf dem neuen Album einen Song, wo ich auch das Wort, ich lese keine Theorie oder die Begrifflichkeit verwende und da hake ich auf Wolfgang M. Schmidt rum, aber ich habe Wolfgang M. Schmidt eigentlich mit seinem anderen Freak Podcast-Kumpel verwechselt und war so, ich hab's dann aber, es hat sich dann, ich hoffe, Wolfgang M. Schmidt verlässt dann nicht mehr sein Haus. Ich meinte eigentlich den anderen und war dann aber so, ach ja, scheiß drauf, egal. Passt schon, ist schon, trifft immer die Richtigen irgendwie. Und das sind bestimmt privat super nette, coole Leute und so weiter und so fort. Aber es war dann einfach, es hat mir einfach Spaß gemacht irgendwie. Und ich war so, da werden jetzt Leute mir wieder, ey, du musst aber mal der Podcast von dem und die Filmanalyse ist so gut und bla bla bla. Und ich werde da sitzen und werde mir das anhören müssen und werde dem höchstwahrscheinlich zustimmen müssen. Aber kann einfach sagen, hey, I'm just a vibes guy. Es ist mir so rausgerutscht.
Als wir dich eingeladen hatten in unserem Podcast, hatte Valentin irgendwie sowas gesagt, dass wir mit dir so über Rap und Verschwörungstheorien oder sowas sprechen möchten und du hast so sehr höflich, dankend abgelehnt und erstmal schien es so, als ob dieser Podcast nicht zustande kommt und dann habe ich nochmal so ein bisschen, nee, wir soll doch kein nein, wir können über alles Mögliche reden und das ist ja kein Experteninterview, aber mich würde nochmal so interessieren, warum du da so Abstand von genommen hast.
Weil es so durchgespielt ist, also so jeder weiß, oder die meisten Leute wissen, dass das irgendwie Quatsch ist, also die gängigen Verschwörungstheorien Quatsch sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ich habe ja selber 2013 schon diesen Song Crow Hafti Herzl gemacht, wo ich das so, mich auch so drüber ausgekotzt habe, weil das zu dem Zeitpunkt auch gefühlt echt noch so völlig ohne Widerspruch irgendwie, ja klar, Freimaurer und Illuminaten beherrschen schon die großen Labels in den USA, das ist schon so. Und dann aber irgendwie in den letzten 10 Jahren so 1000 Songs dagegen oder darüber und das immer so eine, oh, das ist so Preaching to the Converted aus Fässern fischen irgendwie. Das ist auch ein Bild, das ich sehr oft verwende. Das finde ich, ich finde es einfach peak langweilig. Also jetzt in 2025 noch einen Song zu machen, oh Mann, Aluhut raus, ihr denkt, es gibt Reptiloiden, hahaha. Oh, ich finde das super, super lame. Es gibt leider wirklich ein paar von diesen Themen, wo ich immer so bin, oh, ich kann es nicht mehr hören. Es ist alles richtig. Das ist halt das Schlimme daran. Alles daran ist richtig irgendwie. Also ne, Verschwörungstheorien sind scheiße, sind gefährlich. Aber den 100. Song darüber zu machen, genauso wie das schreckliche Thema Mental Health. Letztens habe ich irgendwo den Sticker gesehen. Therapie ist wie Pumpkin Spice Latte für den Kopf. Und da dachte ich so, boah, Alter, da würde ich dann doch lieber mich mit 47, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber also ich finde das so, das fuckt mich einfach ab irgendwie, mich nervt es, es ist so dieses Profan und natürlich auch immer noch mit so Geld verdienen und irgendwie Likes abgreifen und so weiter und so fort. Ja, und deshalb bin ich da so ein bisschen, ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute das nach wie vor machen. Blablabla, bla, bla. Das sind jetzt immer so meine
Disclaimer,
ja genau. Hey, es ist aber total in Ordnung, wenn ihr darüber reden wollt.
Danke für deine kostenlose Bildungsarbeit.
Ja, aber ich kann das nicht so und das ist auch so, ja, Thema, man hat da mal drüber gesprochen irgendwie und ich bin da auch so drüber hinweg irgendwie, das interessiert mich gar nicht mehr so, aber damals habe ich mir natürlich viel so Traukeim-Promi und irgendwelche Belasch und so diese anderen Rap-Verschwörungsfreaks reingezogen und wollte halt was, da muss man doch mal was machen irgendwie und jetzt bin ich aber so, ich kann da nicht mehr, ich find's langweilig. Und das hört man mir dann auch an, wenn ich darüber sprechen will, dann bin ich immer so, ja.
Jetzt hab ich so schon Politiker. Sehr,
ja, genau, tatsächlich. Also, ja.
Ich glaube, was meine Idee da ursprünglich auch mal war auch mehr so ein bisschen, sich anzugucken, warum das eine halt so logisch aus dem anderen herausgegangen ist. Weil nämlich, ich finde diese im Großteil der Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien im Deutschrap oder auch Antisemitismus im Deutschrap, merkt man, dass die Leute keine Ahnung von Deutschrap haben. Die ganzen Texte über Antisemitismus und Deutschrap, die irgendwie erschienen sind, finde ich alle furchtbar, weil du merkst, dass keiner von denen halt wirklich irgendwie so einen libidonösen Bezug zu dieser Kultur hat. Und dementsprechend dann auch einfach so, ja, es auch einfach nicht begreifen kann, weil es ändert nichts daran, dass halt irgendwie Belasch und Boogie die schlimmsten antisemitischen Verschwörungstheorien verbreiten, aber du verstehst den Menschen MC Boogie nicht, ohne halt irgendwie mal tiefer in die Deutschrap-Geschichte halt reinzugehen und dir halt anzugucken, wie konnte es denn passieren, dass dieser komplett zu tätowierte Glatzkopf dann in ein Mikrofon redet und sich das ernsthaft Leute anhören.
Ja.
Und
ja.
Und quasi da halt irgendwie so sich viel spannender finde ich halt auch tatsächlich so, und da sind wir wieder auch bei diesem Alles ist Deutschrap-Thema. Ich glaube halt auch, dass dieser Battle-Charakter halt auch so einen Hang zu Verschwörungstheorien macht, weil man glaubt so, haha, wenn ich nur alles richtig mache, dann kann ich es ja schaffen. Und dann ist irgendwann der Moment, wo man es nicht schaffen kann, man aber nicht an sich selber zweifelt, zwangsläufig ja Moment, wo man so eine Verschwörungstheorie braucht, um sich die Welt erklären zu können.
Ja, also zumindest bei Belasch, der ja seine eigene Unerfolgreichheit darauf zurückführt, dass er einfach von jetzt sage ich, dass er aber von mächtigen Eliten so zurückgehalten wurde irgendwie. Ja, also ja, klar, und aber das ist glaube ich auch so das Problem daran, und deshalb bin ich da auch so ein bisschen gelangweilt von, genau, weil die Leute sich dann teilweise auch einfach nicht so wirklich mit Rap auskennen oder dann doch nur irgendwie eine ganz bestimmte Spielart von Rap gut finden und dann mal so ein bisschen so irritiert, empört so auf die andere Seite rüberschauen, wie bescheuert und wie blöd die da sind. Ich habe ja mal bei rap.de gearbeitet und habe mal eine Pressevorführung vom Bushido-Film Zeilen ändern dich gucken dürfen, bevor der rausgekommen ist. Und die anwesenden Pressevertreter haben sich natürlich die ganze Zeit so darüber lustig gemacht, wie dumm der Film ist. Und ich war aber so Anfang, Mitte 20, Anfang 20 und war so, Gott, ihr Abgehobenen, damals gab es das Wort Klassismus noch nicht, aber ich spürte es schon in mir und war so, es gibt's ja nicht, jetzt macht ihr euch darüber lustig. Gott, ihr versteht einfach nicht die Realitäten auf der Straße. Und da denke ich mir manchmal, wenn ich jetzt so, also ich will die Leute auch nicht zu sehr in Schutz nehmen, das meine ich damit, also wenn ich jetzt über Belasch und Boogie, Mann, also zumindest Belasch ist einfach, und Boogie auch, also das ist einfach Vollidioten, so, ne, muss man mal so, und ich will jetzt nicht so dieses, die Leute mich so schützend davor stellen, weil ich mir denke, hey, nee, ich muss doch, ich, die Kultur retten, ja, egal, sorry, ich vergab mich gerade, ja.
Ich habe das gar nicht jetzt so in dem Hip-Hop-Diskurs beobachtet, aber generell, also ich glaube, das erste Buch, was ich so über Verschwörungstheorien gelesen habe, das war so vor 10 Jahren, und das war total mindblowing,
ja,
und super interessant, und dann bin ich in diese, ja, der Begriff Ideologiekritik in mein Bewusstsein getreten, und es hat mir halt eben neue intellektuelle Welten eröffnet, und dann plötzlich, ja, gibt es jede Woche einen Vortrag dazu,
ja,
einen Podcast dazu und Bildungsangebote dazu, und dann habe ich schon auch angefangen, mich dann ertappt, dass ich geliebäugelt habe dann mit den Verschwörungstheorien plötzlich,
ja,
weil ich war so, was war das vielleicht besser, als wir noch nicht drüber geredet,
ja,
haben.
Ja, naja, also ich glaube, das ist natürlich auch, also ich komme ja auch aus dem Deutschrap und davor, jetzt habe ich das Wort benutzt, fuck, die D-Bombe, aber genau, ich komme ja auch aus der Rap-Kultur, jetzt kann ich es nicht mehr, ja, ich komme aus dem Deutschrap, und da gab es halt natürlich auch so, Verschwörungstheorien sind ja auch so Teil davon. Und ich kenne das ja auch noch von Die Firma oder auch so, keine Ahnung, Prinz Porno und so. Das war ja immer so ein bisschen so damit drinne. Und es gab auch Justus Neue Wahrheit. Das sind so, aber da hatte es halt nicht so diese Ernsthaftigkeit, sondern es hatte so dieses Spiel oder so dieses irgendwie unterhaltsame Element. Mhm. Und genau, vielleicht hat auch so dieses Reden über Verschwörungstheorien jetzt so mit der kritischen Brille. Also dadurch habe ich mich natürlich auch so viel mit Verschwörungstheorien beschäftigt irgendwie und musste dann ja auch immer nochmal dann so selber nochmal Fakten checken quasi und über den Inhalt abgleichen, dass ich mich damit ja genau wahrscheinlich mehr mit Verschwörungstheorien beschäftigt habe, als ich eigentlich hätte tun sollen oder gesund für mich ist. Und ich ja auch so teilweise dann auch wirklich so obsessive Beziehungen zu so Leuten wie Wolfgang Egger, das ist so ein Verschwörungstheoretiker aus München, das ist der Dorian Gray der Szene, kann auch ganz schlecht altern, und ich sag mal so, der hat sich jetzt so ein ganz großen Pony geschnitten, der so bis hier oben, bis zur Hälfte des Kopfes geht, weil dahinter, glaube ich, nicht mehr so viele Haare sind, und trägt da manchmal so Hüte und fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen so narzisstisch geil. Und das ist also auch so diesen Leuten so zuzugehen. Es macht ja auch Spaß, sind ja auch teilweise wirklich interessante Charaktere. Oder eben Belasch, der so das eigene Scheitern immer irgendwie, dass er Leuten früher, ich hatte einen beachtlichen Underground hat, also dass er so Leuten dann irgendwie zu nahe getreten ist und sowas. Das verstehe ich auf jeden Fall. Ich habe mir das auch immer gerne reingezogen, aber irgendwann war so, hat es mich dann irgendwann einfach nur noch genervt, und ich war so, ah, jetzt irgendwie ist der Witz vorbei. Vielleicht auch, als dann so Corona kam und es dann auf einmal so a thing wurde und ich dann irgendwie dachte, ah ja, okay, jetzt fuckt es mich irgendwie nur noch ab so, und es ist nicht mehr so dieses spaßige hahaha, ja, Adrenochrom, bla bla, sondern auf einmal, ja, das Robert-Koch-Institut und so. Und, jetzt habe ich doch mehr über Verschwörungstheorien gesprochen, aber ja.
Aber das mit dem Witzigen ist ja, glaube ich, auch einfach so der Punkt. Also Verschwörungstheorien bieten sich auch einfach an, weil man damit einfach unfassbar viele Bilder und ein riesiges,
ja,
Reservat an Wie-Vergleichen hast.
Voll.
Also ich hab dich mal in einem McDonald's in der Friedrichstraße zu diesem Thema interviewt,
ja,
damals noch für das Wise Magazine.
Ja.
Ein Artikel, der nie erschienen ist, weil in dem Artikel massiv als Antisemit bezeichnet wurde, und dann wollte man aber lieber massiv interviewen,
ja,
als diesen Artikel zu veröffentlichen. Und da meintest du halt eben auch, dass ihr einfach halt dieses diese Welt, die einem sich da halt eröffnet mit den geheimen Bünden, die haben alle, die haben diese Mäntel an, dann gibt's diese Pyramide und man kann einfach irgendwelche Zahlen sagen. Also wenn du einfach nur einen normalen Rap-Song machst und Gucci und Ab, die haben das auch gemacht, indem sie einfach Fußballernamen gesagt haben. Ja. Aber so vom Prinzip kannst du einfach irgendwie 23 reinrufen und es bekommt so eine riesige Bilderwelt.
Gerade so dieses klassische Robert Wilson, Illuminatus, das macht ja einfach Spaß, ist ja auch total bunt und dann auch teilweise in so gegenkulturmäßige Sachen eingebunden. Guck mal, jetzt habt ihr mich da rausgelockt, ich jetzt hier über Verschwörungstheorien rede.
Don't read theory magic.
Ja, und und das finde ich auch nach wie vor, ich weiß auch noch so, also gerade die Beschäftigung mit der Zahl 23, da solltet ihr wirklich mal drüber nachdenken. Die Bundesrepublik ist am 23.05. gegründet worden. Quersumme von 5 ist 23. 1 plus 9 plus 9 plus 4 ist das 23? Ja. Oh Gott, wir sind da was ganz Großes.
Ja, aber was viel, viel krasser finde ich ja, Grimm 104 und Kenji 451 gibt 5, 5, 5.
Ja, einer weniger als der Teufel oder
100. Oder halt dreimal die Quersumme von 23.
Ja, stimmt. Ja. Ja, also ein großer Teil von so Ästhetik und auch so Popkultur und ja, keine Ahnung, es ist ja auch so Teil von so Popkultur. Keine Ahnung, wenn ich True Detective gucke, eine Serie, die ich so einmal im Jahr gucke, irgendwie, weil ich mich dann auch so cool und hart und abgebrüht finde wie Rust Cole und so. Und da ist es ja auch, das ist ja Teil dieser Ami-Popkultur mit geheime Bünde, entführen Kinder und mittlerweile, also dieses Epstein-Ding, ja, keine Ahnung, da merke ich schon so, ah, okay, da muss ich mal so meine eigenen Gewissheiten durchchecken, sage ich mal so. Aber da finde ich das immer so interessant, ja, weil es halt so es ist so Popkultur irgendwie. Und das kann ich mir auch gut reinfahren. Und ja.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar
Gaza. Jetzt sag mal.
Welche Therapieform hast du mal gemacht? Nein.
Ja.
Welche Therapie kannst du unseren Hörern empfehlen? Ja.
Ich will es auch gar nicht so, ne? Aber so dieser, ich muss echt sagen, dass die Band Wanda hat das so schön irgendwie, also diesen Therapiesong. Und ja, wie gesagt, sorry, jetzt gehe ich da nochmal so ernsthaft drauf ein. Der erste Song auf meinem Album, da musste ich auch mal professionell mit jemandem drüber reden, ob ich noch so Wertekanon-mäßig oder was das ist, bla. Aber ich finde das ja so, es gibt doch dieses Weaponized Therapy Talk und das ist so ein Ding irgendwie. Und diese Begrifflichkeiten und diese ganze, diese Sprache, diese Therapiesprache, die so in alles Einzug gehalten hat und irgendwie jede menschliche Interaktion irgendwie versucht, in irgendetwas Pathologisches zu übersetzen. Und ja, deshalb, ich bin da super ambivalent und bin da, weiß, dass es was Gutes ist. Ich bin dankbar, dass es das gibt. Aber dieses, Alter, wenn mir so ein lackierte Fingernägel-Typ oder, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein Meme geworden, aber auch Typen mit nicht lackierten Fingernägeln oder Frauen oder bla bla bla, aber dieses so, oh Mann, ich wünschte, mein Vater hätte Therapie gemacht und so weiter. Und das macht mich wahnsinnig, weil es ist so uncool. Keine Ahnung, ich kann es nicht anders sagen und ich finde es so und es ist auch immer so, es schwingt immer dieses, also ich habe ja schon und es, ja, keine Ahnung.
Ich finde das vor allem halt, ich fand das bei Bushido so krass, dass quasi als Bushido angefangen hat mit seinem Family-Content aus Dubai, war er ja auch ein therapierter Mann und ich habe halt wirklich gemerkt, wie ich mir diesen Content... Ich habe davor eigentlich immer alles konsumiert, was Bushido irgendwie gemacht hat, aber ich kann mir diesen Familien-Content halt nicht geben, weil ich halt weiß, wenn ich jetzt mir den therapierten Ennis angucke, dann werde ich halt irgendwann nicht mehr so viel Spaß haben, wenn ich halt irgendwie Berlin höre oder irgendwie die älteren Tracks, wo ich halt ihr genau genießen kann, dass er nicht therapiert ist.
Ja, das kommt auch noch dazu. Die Leute werden immer so ausgewogen und so differenziert in ihren Meinungen und man kriegt sowas Mildes irgendwie sich und der Welt gegenüber.
Ja, angepasst, ne? Ja. Aber nee, was ich dich eigentlich fragen wollte ist, wie geil war es, sich ausbuhen zu lassen bei einer Performance auf dem Zeteler Markt?
Nicht so geil, wie man denkt. Also, sie hätten mich ja auch nicht ausbuhen müssen. Und es war, und ich hatte mich dann irgendwann so diesem, der irrigen Annahme darin verstiegen, irgendwie zu denken, ja, vielleicht finden sie es ja geil irgendwie, weil ich mir so dachte, also, ich habe ein Video gemacht, für die Leute, die es nicht wissen, das heißt Nie so cool und das handelt davon, dass ich vor 20 Jahren auf dem großen Volksfest meiner friesischen Herkunftsregion, dem Zedlermarkt, 20 Jahre Hausverbot gekriegt habe für den Diebstahl von 2 Flaschen Behrensen, saurer Apfel. Dieses Hausverbot ist dieses Jahr abgelaufen und ich habe mit dem Bürgermeister verdealt, da aufzutreten. Habe auch gesagt, hey, ja, es geht, ich will ein Musikvideo da drehen und der hat mich dann an das Junge-Leute-Zelt verwiesen, das ist das Festzelt Flessner. Und dann habe ich mit der Chefin telefoniert, die auch irgendwie nochmal 5 Jahre jünger ist als ich. Und da habe ich schon so gemerkt, also richtig geil findet die Idee nicht, aber wenn der Bürgermeister das halt so anmoderiert, dann ist es wahrscheinlich schwierig, irgendwie da Nein zu sagen. Und bin dann da hingefahren, habe dann schon gemerkt, ah, so geil und also die finden das nicht so geil irgendwie und Alter, diese DJs da haben mich so scheiße behandelt, also da sind ja dann so, die dann da hier Wackelkontakt und sowas im Dauerloop auflegen und also der eine war nett und der andere war so ein dummer Hurensohn, der mich wirklich so, als ich kurz weggeguckt hatte, so zu seinen Kollegen so ich ziehe jetzt so eine Grimasse, die so Abschätzigkeit ausdrücken soll, gemacht und dann auch diese ganzen Typen, diese Tontechniker, die dachten wirklich, also was soll das jetzt hier werden, Rap-Battle oder was? Und hatten, glaube ich, irgendwie so eine Horrorvorstellung davon, wie ich mir jetzt so die Kapuze aufsetze und so Shook Ones, auf so einem Shook Ones Beat rappe. Und ich glaube, dass ich dann aber dachte, hahaha, du Vollidiot, ich zeig mal, wie ich hier, weil ich habe ja auch schon auf dem Hurricane die Leute begeistern können oder auf dem Rock am Ring oder Splash oder sowas. Ich mach das schon irgendwie. Hab dann aber, als ich dann so auf dieser Kirmes selber war, schon so gemerkt, ich kann mich nicht mehr so durchlässig machen irgendwie. Ich kann auch jetzt gerade nicht saufen, weil ich am nächsten Tag wieder früh zurück muss. Bin jetzt so stocksteif irgendwie und versuche das jetzt aber auf die Kette zu kriegen. Und die haben mich dann die ganze Zeit immer weiter vertröstet. Ja, tut mir leid, hier ist noch gerade nicht so die Stimmung auf dem Saal. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt noch was wird. Die hatten keinen Bock so, ne? Das lief nicht so gut und die hatten Angst, dass ich jetzt da komme und dann genau irgendwelche Bushido-Texte auf dem Shook Ones Beat rappe. Und dann aber um 23.30 Uhr, okay, jetzt go. Und es waren auch ein paar Leute da, die Bock auf mich hatten. Ich habe das ja announced. Und er hat mich dann so warm gemacht und war so, habe ich ja dann als Meme auch gebastelt. Er weiß es nicht, aber in 10 Minuten wird er aus 1000 friesischen Bauernkehlen ausgebuht werden. Und bin halt auf die Bühne und dann haben die mir schon das DJ-Pult durfte nicht, also es stand quasi direkt an der Bühne. Ich hatte nur so 10 Zentimeter Platz, um so von A nach B zu laufen und war dann aber so, ey, alleine, dass ich die ganzen Orte jetzt hier so aufzählen kann. Meine Neuenburger Brüder und Schwestern, meine Bockhorner, meine Zedler und dachte so, yes, damit werde ich sie kriegen, weil mit Lokalpatriotismus kriegt man ja immer alle. Und merkte dann aber schon so, ja, okay, so ganz so geil finde ich es nicht. Ein paar Leute haben aber noch so, da steht jetzt einer, Und dann habe ich so den ersten Song gemacht und ein lieber Freund hatte schon den sehr schlauen Einfall, ey, spiel den Song, zu dem du das Video spielen willst, spiel's als zweites, spiel's nicht als drittes, weil ich wollte 3 Lieder spielen. Der erste war Ende der Welt, weil ich so dachte, ach ja, das ist ja so ein Hyperpop-Ding, da können die jungen Leute was mit anfangen. Das Problem war nur, es sind zwar junge Leute, aber es ist jetzt, also das Publikum in einem Festzelt sind unter Umständen junge Leute, aber nicht so ganz das, was man jetzt als Gen Z bezeichnen würde, sondern es sind einfach junge Dorfjugendliche irgendwie. Und da habe ich schon so gemerkt, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, dass es hier anders reinhämmert. Dann wurde mir auch später noch rangetragen, ja, die haben meinen Sound einfach total leise gedreht, sodass es dann irgendwie so ein Hampelmann auf der Bühne und dann ist so. Und dann habe ich halt
das war eine Verschwörung.
Ja, ich versuche mich wieder unten zu halten. die Bauern in Zedel. Und genau, dann habe ich halt diesen zweiten Song, Nie so cool, zu dem es dann auch dieses Musikvideo gibt. Und dann habe ich schon gemerkt, das vibet jetzt hier gar nicht so. Und dann kamen so die ersten Buh-Rufe und so, wie es halt dann ist. Wenn einer Buh ruft, dann rufen alle Buh. Und also ich habe so in diesem Moment so ein bisschen, wie sagt man, dissoziiert und war so, ja, okay, das wird auf dem Video geil aussehen. Ich muss jetzt einfach Augen zu und durch irgendwie. Aber es war dann teilweise, also ich habe den Beat nicht mehr verstanden, weil die so laut geboot haben. Und natürlich auch der Sound leise gedreht, ich auf der Bühne nichts verstanden habe. Und so war, ach du Scheiße. Und Mann, ich bin ja in so einer ganz weirden Beziehung zu diesem Ort irgendwie. Und habe auch immer so ein bisschen dieses, hey, Der verlorene Sohn ist zurück. Ja, ich habe auch. Ja klar, dem Sido habe ich auch schon mal die Hand gegeben. Na klar, habe ich noch nicht. Aber keine, also so ne, dieses angeben wollen. Und das hatte ich eigentlich so erfolgreich schon abgelegt durch die Therapie, die jahrelang die mich dabei begleitet hat, diesen Minderwertigkeitskomplex endlich zu überwinden. Und war dann aber wieder so, ja, voll drin und eben auch so voll drin in diesem Gedanken, jetzt fick ich die alle, weil das wird ein geiles Konzert und die machen Moshpit und sowas. So.
Was hast du denn als letzten Track dann gespielt?
Ja, das war nie so cool und dann haben die mich von der Bühne geboot. Und dann,
also du hast uns zwei dann auch gespielt statt drei?
Ich habe nur noch zwei, das wäre ja selbst mal da jetzt noch dann Stadtfuchs hinterher, das war nämlich, ich dachte halt, ich mache das, was so einem, das war nämlich das Techno- und Hardstyle-Zelt und dann dachte ich, ja, dann mache ich jetzt die Songs, die dem am ehesten entsprechen. Und da war ich aber so, nee, ich spiele jetzt hier nicht noch einen Song, das ist Quatsch, Selbstmord.
Das ist echt verrückt, weil es ist wirklich krass, weil ich dachte, dass das so von vornherein so eine Jackass-Aktion war.
Ja, naja, die Jackass-Aktion war, dass ich dachte, das wird jetzt nicht, also die werden das, ich bin schon davon ausgegangen, dass das nicht so, also ich wollte so, also das Wort der Begrifflichkeit war, wie bei Stromberg, dass es so ein bisschen awkward ist irgendwie, so, das hätte ich gerne gehabt, also so, was ist das denn? Na,
aber du wolltest auch das Stromberg-Ende, das ja, dann alle am Ende.
Ja, also genau, das, und im Nachhinein bin ich natürlich froh, weil eigentlich wäre es ein blödes Video geworden, wenn da jetzt wirklich alle ausgerastet wären, dann wäre es so, ja, wäre okay, aber es wäre dann so, es hätte nicht so, es wäre nicht dieses Video geworden, sondern es wäre so diese, so eine klassische Heldengeschichte irgendwie, er kam zurück, nachdem sie ihn verstoßen hatten, aber dann haben sie alle gemerkt, was sie an ihm hatten und jetzt tritt er jedes Jahr da auf. Also selbst das habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das wirklich ein Ding, dass ich dann da so jedes Jahr auftreten kann. Wenn die fünf, ich habe die selber für mir die Gage von, für 5.000 Euro würde ich es machen irgendwie und war so, ja, könnte man mal echt drüber nachdenken. Aber ja, davon ist nichts passiert und wird nichts passieren.
Also mit Jackass meinte ich halt so, dass es halt mehr als so Witz gemeint ist, aber dass du halt wirklich so, also dass du den Anspruch hattest, dass es gut wird für dich und für die, dass das ist schon die Hoffnung auf ein Best-Case-Szenario gibt.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich dadurch, dass ich einfach genau seit irgendwie 10, 15 Jahren, 10 Jahren professionell auf Bühne rumstehe und bis jetzt, ich habe schon jede Crowd geknackt, aber also so, ne, dass ich sie irgendwie hinkriege. Also ich bin zweimal in meinem Leben so ausgebuht worden und deshalb dachte ich jetzt gerade, du meinst, also wir sind einmal am Brandenburger Tor vor Mutti Merkel aufgetreten vor 60.000 Leuten und haben endlich wieder Krieg und was für eine Zeit gespielt und sind ausgebuht worden und das war jetzt das zweite Mal. So, aber beim Brandenburger Tor haben wir 100.000 Euro dafür gekriegt und das hat sich dann natürlich nicht ganz 100.000 Euro. Aber
was war schlimmer? Also was war das schlimmere Gefühl? Vom Brandenburger Tor ausgebuht werden oder zu Hause?
Nee, zu Hause. Vom Brandenburger Tor war ich so, ja geil, Gott sei Dank, so, ne, nicht bloß nicht zu staatstragend jetzt irgendwie, dass man auch so Steinmeier und Merkel sich so ein Tränchen aus den Augen wischen irgendwie. Und hier war es halt so, ach ja, schade irgendwie. Und ich habe ja dann auch, und ist mir dann natürlich auch ein bisschen peinlich. Also jetzt schließen wir fast wieder so das zum Ende und ich habe natürlich irgendwie das Bedürfnis, den Leuten zu beweisen, hey, ich bin ein echter, ernstzunehmender Musiker und lebe davon, das ist mein Job und habe das Gefühl, ich habe jetzt zumindest den Leuten, mit denen ich die Realschule Friesische Wede besucht habe, signalisiert, ja, ich bin irgendwie so ein Vogel, der da so auf die Bühne hüpft, dann nach zwei Songs wie so ein geprügelter Hund davon schleichen muss irgendwie und einfach ausgebuht wird und ich bin konfirmiert worden, ich war auf Konfirmandenfahrt und da hat ein Mitkonfirmand hat ein Liebesrap, wir sind mit so Bussen dahin gefahren, das war ein bisschen entfernt in Surwold und der hat so einen Rap-Song für seine Freundin Svetlana gerappt und das war das Peinlichste, was ich glaube ich da, also er hat sich dann das Mikro vom Bus war und sie wusste auch nichts davon und ich glaube, die waren auch nicht wirklich zusammen und er hat dann, jo, ich liebe dich so sehr und dann haben alle ihn ausgelacht und ausgebuht und so habe ich mich auch ein bisschen gefühlt irgendwie, wie so der Depp vom Dienst, aber ja, das Musikvideo ist ja trotzdem geil geworden und hat es dann Gott sei Dank wieder ausgebügelt irgendwie alles, die Schmach von Zetel.
Aber apropos Lokalpatriotismus,
ja,
wir hatten ja schon den ersten Frost.
Ja, ich habe noch keinen Grünkohl gemacht, aber ich spüre schon wieder in meinen Venen.
Also machst du das? Also bist du Grünkohl?
Ich versuch's zumindest, ich krieg's nicht mehr so gut hin, weil natürlich auch Leute in meinem nächsten Einzugsgebiet, sage ich mal, nicht so viel damit anfangen können, wenn ich so eine fettige Wurst hier über 3 Stunden in Kohl koche. Aber nur so schmeckt es halt gut. Man kann das leider bis jetzt nicht substituieren, glaube ich jedenfalls. Und
mit Röstzwiebeln kriegt man einen veganen Grünkohl hin. Der schmeckt, aber schmeckt halt nicht so geil.
Ja,
also ich habe da auch lange rumgedoktert.
Nee, Röstzwiebeln ist verboten.
Ne, es ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich diesen halt
Umami.
Der Grünkohl bekommt seinen ganzen Geschmack halt von dem Speck und dieser Wurst, die halt stundenlang in diesem Kohl köchelt. So.
Ja, aber das, also vegetarisch kann man, okay, das ist nicht ganz vegetarisch, aber mit einer Parmesanrinde.
Echt jetzt?
Ja, klar. Also das ist halt, ich meine, Parmesan ist streng genommen nicht vegetarisch, aber du kochst ja, also die Parmesanrinde löst sich halt nicht auf, wenn du sie kochst. Die wird immer aufbewahrt, weil man das auch in Soßen reinmachen kann oder eine Minestrone und das ist ja pures Umami im Parmesan.
Okay, ja.
Und so kannst du quasi Eintöpfe, kannst du diesen Depth of Flavor.
Das wusste ich nicht, ja. Ich finde leider die Parmesanrinde immer super eklig, weil ich
deshalb isst du sie ja nicht.
Ja, genau. Aber ich finde sie auch generell abstoßend, so, weil das ja auch sowas ist, so ich das Gefühl habe, meine Güte, das ist jetzt ja sogar auch generell Parmesan, nicht immer so, wann habe ich den eigentlich gekauft und wie lange ist das eigentlich? Aber ich habe mich irgendwie so drauf geeinigt, auf so ein Gentleman's Agreement mit dem Parmesan, dass ich mir immer denke, du bist so lange haltbar, bis du weg bist irgendwie. Und aber ja, vielleicht müsste ich mal eine frische Rinde holen.
Also ich habe, das ist witzig, dass du sagst, meine Mutter ist gerade zu Besuch und wir haben gemeinsam meinen Kühlschrank gesäubert und sie hat halt so eine Tüte mit, was ist das? Und hat das so wollte das wegschmeißen. Ich so, das ist Parmesanrinde für die Soßen und Eintöpfe. Und sie hat sich direkt entschuldigt bei mir. Sie hatte keine Ahnung, aber ich sammel das für diese Eintöpfe.
Ja, aber ist gut zu wissen. Vielleicht werde ich das ausprobieren. Wenn ich einfach ich finde auch immer, dass ich immer diese Fläche und, na egal, jetzt wird es wirklich ein bisschen sehr eklig.
Nein, aber weißt du was, I respect it, weil ich bin sonst auch so eine sehr, weil wie oft wurde diese Rinde angefasst,
genau,
weißt du, ich sehe, was du meinst, es sind auch 2 Wölfe in mir, die da miteinander im Kampf sind.
Ja, ich habe das immer, also und bei diesem, wie heißt es, was jetzt alle so hip ist, dieses Lao Guangmen, diese Knusper, Chilis in
Laumanga. Also Chili,
auch,
Crispy Chili Oil.
Bin ich auch immer so, ich kann das, bin ich immer so, wann kann ich das, oder diese
Gochujang.
Ja, kein Annyeonghaseyo. aber ja, genau, ich bin da immer so ein bisschen so, kann ich das noch essen, aber ja, kann man.
Nein, das hält sich ultra lange.
Ja, ich weiß, aber ich bin da immer ein bisschen ängstlich irgendwie.
Aber das verstehe ich total mit dem ängstlich sein, weil ich habe halt auch, weil ich wenig zu Hause bin, das, was ich zu Hause habe, halt auf haltbare Zutaten umgestellt, dass ich halt eigentlich immer was zu Hause habe, um mir Essen zu machen, aber halt irgendwie so wenig Sachen, die nur kurz haltbar sind. Also so Zwiebeln, Kartoffeln sind halt die Sachen, die dann am kürzesten haltbar sind und bei denen ist das ja einfach so dankbar so, wenn die Zwiebel nicht mehr gut ist, sagt sie mir das.
Ja, die Kartoffel, ja, genau so.
Genau.
Ja.
Aber gerade bei den ganzen Gläser eingelegten Kram, den man dann auch so hat für so verschiedenste Sachen und der im Kühlschrank ist, ich mache den Kühlschrank auf und ich habe mich so, du hast jetzt alles da. Aber dieses Glas.
Genau das ist es, so die angebrochene Currypaste, die so an den Rändern schon so mesmerisiert irgendwie. Da bin ich immer so,
keine Angst, das ist unsere Magenschleimhaut, kann das alles gut.
Ja, aber und manche Sachen sind dann auch so überraschend. Ahornsirup, der dann auf einmal so von heute auf morgen schimmelt irgendwie. Egal. Ja, Leute.
Right. I didn't know Grimm was a foodie.
Du, so viele verborgene Talente in mir. So viel ist es doch nicht. Die meisten bin ich schon, habe ich schon.
Die meisten haben wir schon ausgeschöpft und monetarisiert. Bald gibt's dann das Chicken-Restaurant von Grimm noch. Das wird die letzte Monetarisierung.
Und wann kommt der Eistee?
It's over. Eistee-Business ist greifend in ein fallendes Messer.
Aber erstmal kommt die Tour.
Ja.
Also erstmal kommt die Platte, dann die Tour. Und ja, lasst es euch von mir gesagt sein, die noch nie vorher einen Grimm-Track gehört hat. Das Album macht extrem viel Spaß zu hören, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Und der Mac DeMarco Beat hat mich sehr abgeholt.
Ich Mac DeMarco, was? Ja, doch, ja, natürlich, natürlich.
dieser Niche-Jazz, oh mein Gott, where did you dig that up? Ja. In, hast du da so eine Platte in irgendeinem Secondhand-Laden in Osaka dem Trip vor 5 Jahren gefunden?
Ja, genau. Ungefähr das, nee, ich habe nur Angst, den bösen Brief aus den USA zu kriegen. Deshalb,
okay, warte, nee, dann ist...
Alles gut, nein, darf drin bleiben, ist sehr gute Werbung. Das war's jetzt, oder?
Ja.
Ey, voll schön, hat mir voll Spaß gemacht. Ich hatte echt Angst, dass ich mich blamiere, aber ich glaube, ich habe mich ganz wacker geschlagen, wenn ich das so sagen darf.
Wenn nicht, werden wir das ausschalten.
Ja. Ach so, ja. Oder so.
Tschüss.